Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das in überfließender Fülle. Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 10. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, wieder sind wir hier zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern, um still zu werden, um dich zu loben, dir zu danken, auf dein Wort zu hören. Gott, ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit so regelmäßig haben und nutzen können. Und danke, dass du jetzt mit deiner Gegenwart unter uns bist. Amen. Mit dem nächsten Lied, Unser Vater, wollen wir ja Gott als Vater, Gott als Sohn und Gott als Heiligen Geist in unserer Mitte begrüßen. Flipchart hängt ein Bild, das Sieger Köder gemalt hat, ein Jesuitenpater. Und wenn die Kinder Lust haben, dann können sie ja mal nach vorne kommen, weil von hier vorne sieht man, glaube ich, besser und den Großen einfach mal erzählen, was auf dem Bild so zu sehen ist. Annalena, was siehst du denn auf dem Bild? Hast du schon was entdeckt? Erzähl mal. Blumen, ja? Die Blumen, genau. Und Anna?
Ein Bild.
Henrik, was siehst du denn?
Ein Haus im Hintergrund. Steine und...
Hier, ne? Ja, genau. Und der Roger, sie trinken.
Ist das auch ein Bild?
Die Paula, die Paula.
Ist das auch ein Bild?
Das gehört dazu. Was ist denn das hier? Sieht aus wie eine Qualle. Eine Hand. Lukas meint, das ist eine Hand. Gibt es noch was zu sehen? Ein Fisch. Lukas, komm, zeig mal den Fisch. Genau, da, der Fisch.
Brot?
Anina, was?
Sowas.
Eine Geige oder sowas, genau. Haben wir fast alles?
Eine Zither?
Eine Harfe. Eine Harfe.
Also auf jeden Fall sehe ich einen Mensch.
Genau, da und da, hier ganz vorne ist ein ganz großer Mensch, ne?
Ja.
Alles klar. Ihr könnt, wenn ihr mögt, gleich vorne bleiben. Henrik muss gar nicht so ganz weit weglaufen, weil ihr habt ja schon gesagt, hier ist ja was zu essen und zu trinken, ne? Ich frage jetzt einfach mal die Großen, habt ihr denn eigentlich eine Idee, um welchen Bibeltext das hier gehen könnte auf dem Bild? Oh, scheint ganz schön schwer zu sein. Es gibt so einen Bibeltext in der Bibel, da heißt es, er deckt einen Tisch, er deckt mir einen Tisch. Psalm 23, genau. Hier ist auch ein gedeckter Tisch mit Essen und Trinken. Gedeckt ist, kommen und essen und trinken müsst ihr alleine. Herzliche Einladung. Anna, möchtest du was essen oder trinken? Nee? Aber Lukas. Und Anine? Na und die Großen? Ist genug da? Selber schuld.
Kommt ja auch noch mal der Käse, das machst du.
So, alle fürs Erste versorgt. Okay, dann schlage ich vor, dass wir uns das Bild einfach nochmal angucken, vielleicht jetzt auch da und vielleicht so ein bisschen das Licht runterdämmen. Der Mann, der so im Bild Vordergrund zu sehen ist, das ist der König David. Und im Gegensatz zu sonst hat er nicht die Krone auf, sondern einen Gebetsschal um den Kopf. Er will Gott mit dem, was er jetzt macht, mit seinem Gesang loben, ihn danken, er will beten. Der Herr ist mein Hirte, so beginnt der 23. Psalm. David betet in großer Not, spürt den Zugriff des Bösen. Aber er glaubt und vertraut, Gott verlässt mich nie. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ihr seht es hier auf diesem Bild, in der Bildmitte, aber auch dort. Grüner Rasen. Er führt mich zum frischen Wasser im Bild oben. Er erquickt meine Seele. Ihr seht die Gläser, ihr seht das Brot. Ihr führt mich auf rechter Straße. Oben in der Bildmitte seht ihr die Hand. Und muss ich auch wandern im finstern Tal? Henrik hat vorhin schon ganz genau die Ruinen hier erkannt, rechts und links vom Bild. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dafür stehen die Rosen. Und dann geht das Hirtenbild Davids in das Bild vom guten Hirten, von Jesus über. Sein Gesicht erscheint in der Hand und wird dem Beter zum Stecken und Stab, der Trost gibt. Der reichlich gedeckte Tisch erinnert uns zum Beispiel an das Abendmahl. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Johannes Hansen hat den 23. Psalm für sich so übersetzt. Und ob ich von schweren Gedanken bedrängt werde, meine Schwächen schmerzlich erleide, mir in dunklen Stunden selbst fremd bin, mich in Konflikten des Alltags verletze, mir Kritiker hart meine Grenzen zeigen, mich das Leid meiner Menschenbrüder entsetzt und ich im Leben mein Sterben kommen spüre, weiß ich mich dennoch in deiner Hand gehalten. Und ob, ich bin unendlich geborgen, denn du bist immer bei mir. Deine Nähe umgibt mich Tag und Nacht. Du holst mich von falschen Wegen zurück. Du nährst mich im Hunger mit Brot und Wein. Deinen Namen hast du mit meinem verbunden. Du siegst für mich über finstere Gewalten. Dein Tisch reicht durch die Wand des Todes. Du meinst es auf ewig gut mit mir. Ich bin unendlich geborgen, denn du bist immer bei mir. Und ob. All die Fülle ist in dir, o Herr, so heißt das nächste Lied, was wir jetzt singen wollen.
Ihr habt Glück heute. Das Predigtmanuskript ist kurz. Denkt ihr nicht bei einem solchen Text? Psalm 23, wir haben ihn jetzt zweimal gehört. Jetzt hört ihn ein drittes Mal. Ein Psalm, der weit über 3000 Jahre alt ist, aber der ganz faszinierend über all die Jahrhunderte und Jahrtausende für Menschen immer wieder Zufluchtsort war, ein Psalm, der einfach nicht verloren geht, sondern der wirklich immer und immer wieder gelesen und auch gesungen wird. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein Text, der Menschen immer wieder bewegt hat und auch aktuell immer wieder bewegt. Ein Text, das fand ich genauso spannend, über den es ganz wenig Predigten gibt. Man sollte auch denken, dass es einer der meistbepredigten Texte sei, gerade weil er so bekannt ist. Wenn man einmal versucht zu recherchieren, wird man vielleicht verwundert feststellen, was ich festgestellt habe, wenig. Und die Predigten, die ich gefunden habe, wurden gepredigt. Dabei ist es ein Text, der ja in die Tiefe geht, ein Text, der persönlich ist. Ein Text, dessen Geheimnis, das ist relativ schnell erkennbar, darin liegt, dass er nicht Sachlichkeit anspricht, sondern Emotionalität. Hier geht es um das Vertrauen, das David hat und das auch an allen Stellen anklingt und durchklingt. Die Nähe, die Eindeutigkeit, die Sicherheit, aber alles Dinge, die sehr stark auf der emotionalen Ebene und nicht auf der verstandesmäßigen Ebene zu finden sind. Auch das ein Geheimnis, warum dieser Text über 3000 Jahre Bestand hat. Weil das Grundproblem, diese Grundbefindlichkeit sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht verändert hat. Jeder von uns wird mit diesen Gedanken, mit diesen Sorgen, die darin anklingen, etwas anfangen können, weil sie etwas zutiefst mit unserem Leben zu tun haben. Mit der Frage der Geborgenheit, mit der Sicherheit, wo wir hingehören, mit der Frage des Angefochtenseins des eigenen Lebens und der Frage, was trägt und hält. David selber macht es in zwei Bildern. Das eine Bild ist das Bild des Hirten und das zweite ist das Bild des Gastgebers. Das Bild des Hirten war damals genauso bekannt wie das Bild des Gastgebers. Und das, was dort typisch ist für den Hirten und für den Gastgeber, das wird von ihm, von David benannt. Und so wie es einfach selbstverständlich war, dass man irgendwo draußen war und Hirten sah, war das, was den Hirten im positiven Sinne ausmacht, auch jedem klar. Dass die Grundfunktion eines Hirten darin eben liegt, dass er dafür sorgt, dass seine Schafe oder seine Ziegen etwas zu fressen haben. Dass er aufpasst, dass wirklich noch genügend Boden da ist und genügend Grün für seine Tiere da sind, für die er verantwortlich ist. Dass er immer wieder daran denkt, dass sowohl Schafe als auch Ziegen gerne immer nur die nächsten 10 Zentimeter sehen, die vor ihnen sind, nicht in die Ferne gucken können, sondern in der Regel wirklich nur die nächsten 10, vielleicht auch 50 Zentimeter gucken, aber weiter geht ihr Blick nicht. Und ihr Blick ist immer am Boden. Der Blick des Hirten geht weiter. Der Blick des Hirten, der hat seine gesamte Herde im Blick und der sieht auch, ob es vielleicht notwendig ist, in den nächsten Stunden oder morgen zu einem anderen Weidegrund zu ziehen. Und Schafe und Ziegen denken nicht drüber nach, wie das morgen sein wird. Brauchen sie auch nicht. Erstens, weil sie das Vermögen in diesem Sinne nicht haben. Und zweitens, weil sie einen Hirten haben, der auch ein Interesse hat, dass es seinen Tieren gut geht, der dafür sorgen wird, dass sie genügend zu Futter haben. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führet mich zu frischem Wasser. Die Grundbedürfnisse des Menschen, Essen und Trinken, sind in diesem Bild angesprochen. Aber es geht darüber hinaus, denn das, was durchklingt und auch mit dem nächsten Satz ja sofort aufgenommen wird, klingt bereits an. Hier geht es nicht nur um Essen, sondern hier geht es um Fürsorge. Hier geht es um jemanden, der wirklich weiß, was ich brauche und der das auch, was ich brauche, für mich vorbereitet. Und für mich und mein Leben und, wie wir im nächsten Vers erfahren, für meine Seele sorgt. Bei Luther finden wir das schöne Wort, er erquicket meine Seele. Bei der Frage, welche deutschen Wörter gerettet werden sollten vor dem Tod, weil sie einfach nicht mehr benutzt werden, würde ich das Wort erquicken vorschlagen. Sein Wort, das in unserer Sprache ausstirbt. Ne? Wo ansonsten sagt jemand zu euch oder im Gespräch erlebt ihr, dass jemand sagt, ach, da bin ich so erquickt worden. Da wird man ja so ein bisschen schräg angeguckt. Ne? Man kennt Teile des Wortes in anderen Formulierungen, die dann vielleicht etwas schlüpfriger sind. Aber so das Wort erquicken selber oder eine Erquickung, auch dort wird man vermutlich eher schräg angeguckt. Wenn man mal guckt, was schreiben denn die anderen Bibelübersetzer, sind die ziemlich verzweifelt und sind froh, dass Luther als erster Deutscher eine Variante gefunden hat mit erquicken. Sie machen es alle. Wobei das Wort, was dort im Hebräischen steht, eigentlich anders ist. Das heißt nämlich wieder etwas auffüllen oder etwas in einen alten Zustand zurückbringen. Und wenn man dann in englischen Bibeln guckt, wird man das schöne Wort restore finden. Das kennen wir ja. Daten, die restored werden, ne? Also in einen ursprünglichen Zustand zurückgebracht werden. Da wird es deutlicher, was im Deutschen dann fast verloren gegangen ist. Also erquicken heißt auch im Deutschen nichts anderes, als dass ein Zustand der Frischheit, der mal da war, wieder herbeigeführt wird. Nämlich durch das Erquickungsmittel werde ich wieder frisch und froh und voll, so wie ich es einmal war. Das heißt, da war etwas, das mit meiner Seele zu tun hat. Auch dort gibt es ein bisschen Unterschiede bei den Übersetzungen. Die meisten sagen aber auch Seele. Wobei das Verständnis von Seele im Alten Testament und unser Verständnis oft ein bisschen voneinander abweicht. Für den Hebräer ist das Wort Nefesh ein Wort, das sehr doppeldeutig ist. Das hat zum einen das Wort Seele, hat zum anderen aber auch den Begriff Kehle. Lobe den Herrn, meine Nefesh. Das finde ich ein schöner Ausdruck, ein wunderschönes Bild, was wir im Deutschen so nicht wiedergeben können. Wofür den Hebräer völlig klar ist, den Herrn zu loben mit meiner Seele, heißt ihn zu loben mit meiner Kehle, heißt ihn zu loben mit meiner Seele, weil beides nicht voneinander zu trennen ist. Das heißt, der Sitz des Lebendigseins für den Hebräer ist dieser Bereich Seele, Kehle, Atmung, das geht alles ineinander über. Und wenn wir dann einmal heute gucken, also welche Seminare für Leute, die Burnout haben oder die sich selber suchen oder die wirklich nicht wissen, wer sie sind, welche Seminare besonders gerne in Anspruch genommen werden, dann sind das auch ganz stark Seminare, die mit Atmung zu tun haben, wo Leute ihre Atmung wiedererleben und alleine erleben, dass durch die Beschäftigung mit dem eigenen Atem, mit dem eigenen Einatmen, Ausatmen, Loslassen und in sich aufnehmen, sich ganz viel Wesentliches verbindet. Er erquicket meine Nefesh, schreibt David. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch das ist im Hebräischen ein bisschen anders als im Deutschen, wobei Luther es wunderschön übersetzt. Es ist die Straße der Gerechtigkeit. Es ist die Straße der Zedekia, ein ganz wichtiger, wesentlicher Begriff im Alten Testament, der für Aufrichtigkeit, Sicherheit, Klarheit, Zuverlässigkeit, Recht und Gerechtigkeit steht. Er führt mich auf einer Straße der Zedekia. Um seines Namens willen, könnte man auch übersetzen, und sein Name, sein Begriff, sein Programm geht mit mir, ist bei mir. Um seines Namens willen heißt so viel wie, sein Name ist Programm. Und wenn er seinen Namen ausspricht über mir, dann gilt das für mein Leben. Dann heißt das so viel wie, die gehört zu mir, die lasst ihr in Ruhe, das ist meine. Die steht unter meinem Schutz. So viel können wir hineinlegen in einen solchen Begriff, um seines Namens willen. Er führt mich auf einer Straße der Gerechtigkeit und allein sein Name, der Programm ist, begleitet mich, beschützt mich, behütet mich. Dann macht der Text einen Bruch, den wir oft nicht wahrnehmen, aber der wichtig ist, denn jetzt kommt das finstere Tal. Wenn wir im Hebräischen gucken, dann finden wir da einen Begriff, den kann man am ehesten übersetzen mit einem Tal des Todes. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, weil das Tal so steil ist und so schwer zu durchklettern ist, dass die Gefahr, dass man stürzt und nicht gefunden wird, sehr groß ist. Zum Zweiten aber auch der Gedanke der Dunkelheit. Dass etwas so dunkel ist und so wenig erkennbar ist, dass wir einfach Angst haben müssen, verloren zu gehen. Und ob ich schon wanderte, in dem mir düstersten Tal, in dem dunkelsten Abschnitt meines Lebens, den ich mir vorstellen kann, fürchte ich kein Unglück. David sagt, ich fürchte mich nicht. Ich habe keine Angst. Ich fürchte kein Unglück, so wie Luther übersetzt. Das Wort im Hebräischen heißt schlichtweg einfach Ra. Ein ganz kurzes, schönes Wort und steht für alles Böse. Unglück, Böses, Bedrohliches. Also alles, was wirklich dunkel, schlecht und böse in meinem Leben sein könnte, mir Angst machen kann, ist für den Hebräer schlichtweg einfach Ra. R-A-H. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Ra. Denn du bist bei mir. So. Wie kriege ich denn das in der Dunkelheit mit? Aber das später. Denn dein Stecken und Stab, die trösten mich. Der Stecken, das ist das, was der Wanderer hat, was relativ unspektakulär ist. Aber der Stab, eigentlich umgekehrt, also das zweite Mittel, das ist eine Keule mit Metallzacken. Ein guter Hirte hat nämlich nicht nur sein Stecken dabei, mit dem er einfach dann auch wandert und sich festhält und mal das Tier oder so ein bisschen drückt, sondern er hat auch so eine Art Keule dabei und die hat es in sich. Weil mit dieser Keule kann er zu jeglicher Zeit, wenn er mutig ist, böse, gefährliche Tiere vertreiben oder sogar töten. Eine solche Keule abzukriegen heißt, das tut weh, da braucht man eine gute Versicherung medizinischer Art, um hinterher wieder gesund zu werden. Ich fürchte kein Ra, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Luther übersetzt sinnvoll und passend trösten. Der Begriff, der aber hier im Hebräischen steht, ist deutlich weitergehend. Das ist konsequente Fürsorge. Konsequente Sicherheit, dass jemand für mich achtet. Auf mich aufpasst. Für mich sorgt. Das ist ungefähr ein Begriff, wie ihn die Versicherungen gerne hätten im Deutschen. So nach dem Motto, wir sind immer für Sie da. In jeglicher Situation. Vielleicht ADAC oder vielleicht doch diese große Versicherung Ihres Vertrauens. So schreibt David, so ist Gott für ihn. Sein Stecken und sein Stab sind für mich allezeit verlässlich gegenwärtig da und er wird für mich sorgen. Punkt, Ende aus. Keine Frage. Und was vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen vielleicht das Bedeutsamste an diesem Textabschnitt war, wenn man es das erste Mal erlebt hat, das ist, dass am Anfang von Gott in der dritten Person geredet wird. Er weidet mich, er führet mich, er erquicket mich, er führet mich auf rechter Straße. Und erst in dem Augenblick, wo in Vers 4 der Wechsel kommt und wanderte ich schon im finsteren Tal. Und übrigens, da steht auch nicht nur und, sondern da steht und ob. Und obwohl ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und jetzt kommt's, denn du bist bei mir. Eines der tiefen Geheimnisse des Psalm 23, auf die wir meistens nicht bewusst stoßen, was an Kraft oder an Dynamik in diesem Psalm auch zu finden ist, liegt darin, dass für den Zuhörer oft kaum wahrnehmbar, aber sehr wohl fühlbar genau dieser Wechsel kommt. Dass nämlich dort, wo ich in Bedrohung bin, etwas nicht mehr neutral in der dritten Form ist, aus dem Abstand heraus, sondern erst im finsteren Tal erlebt David, dass du. Erst im finsteren Tal wird er, der Gott, zu seinem Gott. Und es kommt zum Kontakt, es kommt zur Begegnung, die sich auch im Du ausdrückt. Zwischen dem Ich und dem Du ist die Beziehung bereits da, ist der Kontakt bereits da. Ich rede mit jemandem nicht in der Du-Form, wenn ich ihn nicht kenne, wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich ihn nicht erlebe. Ich spreche jemanden nicht an, du, wie geht es dir? Ich würde nicht sagen, Sie, wie geht es Ihnen? Wenn ich jemanden bewusst wahrnehme und sehe und in Kontakt mit ihm bin, werde ich nicht die dritte Form wählen. Da werde ich nicht sagen, können Sie mir sagen, wie es Ihnen geht. Wenn ich wirklich im Kontakt bin, werde ich wechseln in das Du. Die Deutschen haben ja ein gewisses Problem. Andere Länder und Kontinente kennen diesen Unterschied mit dem Siezen ja nicht. Die Engländer zum Beispiel oder auch andere Völker kennen praktisch diese Art, also vornehm und distanziert miteinander umzugehen, nicht. Aber das Entscheidende ist in der Grammatik, dass in der dritten Form Distanz ist. Da habe ich ein Gegenüber, das ich zwar sehe und wahrnehme, aber da ist noch kein Kontakt. Im Du hat sich der Kontakt ereignet. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die sind für mich verlässlich, sicher. Sie geben mir Schutz, sie trösten mich. Das zweite Bild geht mit dem Du weiter. Und jetzt das Bild des Gastgebers. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Stellt euch das mal vor. Die 5, 6 Menschen, die euch am meisten in diesem Leben peinigen, die euch am meisten bedrohlich und angstvoll sind. Diese 5, 6 Menschen werden geladen und sitzen oder stehen euch gegenüber mit all der Bedrohlichkeit, die zu ihrem Leben für euch gehört. Und jemand sagt, ach, weißt du was, hier ist ein schöner Ort. Hier wollen wir jetzt mal schön essen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was das mit euch machen würde? Wie viel Unsicherheit vielleicht sich darin auch ausdrückt? Und wie viel Sicherheit ein Mensch euch vermitteln müsste, damit ihr euch darauf einlassen könntet, zu sagen, im Angesicht der euch am allermeisten bedrohenden Dinge und Personen werdet ihr eingeladen, mal gemütlich zu essen. Das geht nur, wenn ein Gegenüber euch einlädt, der so viel Sicherheit, so viel Klarheit mitbringt, dass ihr wirklich wisst, ihr könnt euch darauf einlassen. Ihr seid geborgen. Und wer mal eine spirituelle Erfahrung machen möchte, den lade ich ganz herzlich dazu ein, mit anderen zusammen in einer Übung tatsächlich einmal die 5, 6 bedrohlichsten Momente, Erfahrungen und Personen unseres Lebens zu versammeln und dann mit einer Person, die wirklich von diesen 5, 6 mit großem Vertrauen auch wahrgenommen wird, die in diesem Augenblick praktisch Gott repräsentiert, sich einladen zu lassen, gemeinsam zu essen. Ich kann euch garantieren, ihr werdet dieses Essen nie wieder vergessen. Weil etwas geschieht, was eine Macht hat und eine Deutlichkeit hat und Dramatik hat, die man, glaube ich, nicht überschätzen kann. Es gibt Menschen, die in dem Bereich Psychodrama arbeiten, die genau solche Situationen schaffen, die mit solchen Elementen auch arbeiten und genau auch damit an Dinge rankommen, an die wir verstandesmäßig, intellektuell nicht rankommen können. Aber wo im erlebten Leben auf einmal etwas auf dem Tisch ist, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir so sonst gar nicht greifen könnten. Du kannst essen. Du kannst dich ganz zurücklehnen. Das Essen ist für uns eine Situation der Sicherheit und der Entspannung. Wenn wir essen, sorgen wir dafür, dass wir einen geschlossenen Raum um uns haben oder einen Raum, der für uns Sicherheit darstellt. Wir essen nicht einfach auf der Flucht. Wir sind, wenn wir unterwegs sind, nicht Menschen, die sich einfach bequem hinsetzen, wenn wir unterwegs sind und noch weiter müssen oder Angst haben oder etwas erledigen müssen. Essen markiert einen Punkt, wo ich mich verlassen kann, wo ich ruhig sein kann, wo ich Sicherheit habe und dann eben esse. Und zwei wunderschöne Bilder, die auch für den Gastgeber der damaligen Zeit typisch sind, finden sich hier. Du salbst mein Haupt mit Öl. Könnte man ja auch mal wieder einfühlen. Ne? So, wenn ihr das nächste Mal Leute einladet, 5 oder 6, besorgt euch doch 1 Liter schönen Mandelöls und dann geht doch mit einer vollen Handvoll Öl zu euren Gästen hin und salbt denen doch mal das Haupt. Ich bin sicher, das wird den Abend absolut neu gestalterisch so Impulse setzen. So. Vor allem, wenn es dann so langsam runtertropft und ihr denkt, oh ja, das Mandelöl wird sich im Essen auch ganz gut machen. Das wurde aber damals gemacht. Das war mit einer der höchsten Ehrungen, die ein Gastgeber seinen Gästen geben konnte, wenn er sie persönlich gesalbt hat. Und in dem Salben steckt ja auch wirklich der Gedanke, ich spreche dir Gutes zu. Du bist wertvoll und man hat sich damals ja die Haare nicht so gewaschen, wie wir das tun. Es gab sehr viel Sonne, es gab sehr viel Sand und Öl, Mandelöl oder noch kostbarere Öle wie Nardenöl haben dazu geführt, dass die Haare also erstmal schön glänzten, naja. Nicht ganz unser Style, aber damals war das schick und einfach an der Stelle geschützt waren vor den Witterungen. Denn so oft wusch man sich die Haare wahrlich nicht. Also eine sehr, sehr freundliche, sehr zuwendende Geste eines Gastgebers. Und das andere gehörte auch dazu, das hat jetzt Dorothea leider nicht gemacht, hätte aber auch für Flecken gesorgt. Wenn also ein Gastgeber wirklich signalisieren wollte, dass jemand absolut wirklich gewünscht, gewollt ist und dass man sich hier wirklich freut, ihn begrüßen zu dürfen, dann hat man das Glas tatsächlich vollgeschüttet, bis es überlief. Das war der Ausdruck Schön, dass du da bist. Lass es überfließen. Ich will dir so viel geben, dass dein Kelch überfließt. Und jeder, der natürlich dann auch als Gast geladen war, hat diese Geste sofort verstanden. Denn so viel zu essen und zu trinken hatte man damals nicht. Und dass praktisch das Getränk verschüttet wird, bewusst verschüttet wird, war einfach ein Zeichen der Zuwendung, ein Zeichen der Liebe, der Treue, dass man seinen Gast schätzte. Ein Bild, das übrigens auch im Neuen Testament aufgenommen wird, im Johannesevangelium. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in überfließender Fülle habt, ist genau dieses Bild dahinter gemeint. Des Gastgebers, der sagt, schön, dass du da bist. Und gießt und gießt. Und auch dort, stellt euch einmal vor, ihr seid irgendwo unterwegs, ihr kommt zu jemandem hin und ihr merkt, euer Gastgeber freut sich, schaut euch an, schaut das Glas an und schüttet und schüttet und schüttet. Da steckt eine tiefe emotionale Symbolik drin. Ne? Es sei denn, er ist irgendwie vielleicht ein bisschen tatterig oder hat vielleicht andere körperliche Ausfall oder geistige Ausfallerscheinungen, weswegen er das tut. Aber wenn das eine bewusste Handlung ist, ist sie kraftvoll, sie machtvoll und sie zeigt mir einfach sofort in einem ganz starken Bild, wie herzlich ich willkommen bin. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer, immer da. So endet der Psalm und macht damit auch deutlich, dass etwas nicht nur für den Augenblick gilt, sondern auf lange Zeit, auf immer, auf ewig angesiedelt ist in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ein schöner Psalm, der trieft von schweren, schönen Bildern. Ein Psalm, der einlädt, ihn zu entdecken. Ich habe heute eine Krawatte, die ich ganz bewusst angezogen habe. Die ist auch nicht mehr ganz so stylisch, glaube ich. Ne? Also vom Trend her würde ich sagen, ist das 4 minus bis 5. Ich habe sie angezogen, weil da ist ein Lied drauf. Ein Lied aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 vertont. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit der, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben ererbe. Das ist der Vers, der Bibelvers, der hier draufsteht. Die Krawatte habe ich mal im Urlaub in Bonn gesehen und dachte mir, das ist mein Job, das ist meine Krawatte. Und selbst wenn sie kein anderer liest oder sie vielleicht auch stylisch nicht so ganz prickelnd findet, das ist meine Krawatte, die etwas zum Ausdruck bringt von einer Haltung, die ich im Neuen Testament verstanden habe. Ein Vers, der auch ganz wichtig ist, weil genau diese Art von Gastgeber sein wollen, von Zuwendung, Fürsorge, die in diesem Vers ausgedrückt wird, sich verbindet mit dem Psalm 23. Und ob Johannes 3, Vers 16 oder Johannes 10, Vers 30 mit der überfließenden Fülle, das Entscheidende ist einfach, dass wir für uns die Einladung verstehen, dass das, was im Psalm 23 zu finden ist, sich in unserem Leben ereignen soll. Dass darin die Einladung besteht. Und wenn ihr diesen Vers anguckt oder diesen Psalm anguckt, dann werdet ihr auch sofort sehen, da geht es nicht um Ratio. Da geht es nicht alleine um Verstehen. Sondern da geht es um die ganz tiefe Frage, wo in meinem Leben habe ich einen Platz, wo ich geborgen bin. Wo ich gewollt bin. Wo ich sein kann. Wo ich mich nicht erklären muss. Nichts verstehen muss. Sondern einfach mich in der Symbolik, die mir begegnet, weiß, ich bin sicher, ich bin geborgen, ich bin gewollt. Und Hand aufs Herz, so viele Plätze dieser Art findet ihr vermutlich in dieser Welt nicht. Oder manche Plätze, die ihr seht, gibt es vielleicht noch das eine oder andere Fragezeichen. Und die Einladung aber dieses Psalms ist, macht die Erfahrung. Probiert es aus und seht, ob es funktioniert. Und dann ist es gut, wenn jeder für sich seine persönlichen Erfahrungen macht mit einem solchen Psalm. Erfahrungen macht, die tragen. Ich selber habe das für mich mit dem Psalm 23 erlebt und erst im Nachhinein die Predigt gehört mit dem der dritten Person und der zweiten Person. Da war ich selber auch Zuhörer. Aber ich habe das selber in meinem Leben erlebt und ein halbes Jahr später dann die Predigt dazu gehört. Es war das Jahr 1988. Ich war 25 Jahre alt, befand mich im letzten Jahr meines Theologiestudiums, hatte ein ganzes Jahr lang nur Prüfungen, Pauken, Pauken, Prüfungen ohne Ende. Und es war auch genau das Jahr, in dem sich meine damalige Frau entschloss, auszuziehen. Die Ehe hinzuschmeißen und auszuziehen in eine eigene Wohnung mit einem anderen Freund zusammen. Und so gab es dann einen Abend im Sommer 1988, Meine Frau hatte ihre Sachen aus der gemeinsamen Wohnung rausgenommen. Freunde waren noch gekommen, um zu helfen, um das Wesentliche oder Wichtigste, was irgendwie geklärt werden musste, auch wegzuräumen. Und dann saß ich abends allein in der Wohnung, allein in einem verbliebenen Schaukelstuhl, der mir gehörte, und damit war klar, der bleibt. Und es war klar, am nächsten Morgen wird die Wohnung geräumt. Am nächsten Morgen würden 3, 4 Freunde kommen, weil ich konnte die Wohnung alleine nicht mehr halten. War am Ende meines Theologiestudiums und damit auch am Ende meiner Laufbahn als Pastor, weil geschiedene Pastoren gab es einfach nicht. Es war völlig klar, sagten auch alle, tut uns schrecklich leid, echt schade und Mensch, na, schade. Ja, Schulterklopfmaschinen wurden angeworfen. Aber es war auch klar, damit ist der Weg zu Ende. Meine Möbel, war mir klar, die würde ich unterstellen. Ich hatte also einen Ort, wo ich für 3 oder 4 Monate einfach meine Möbel unterstellen konnte, denn eine Wohnung hatte ich nicht. Geld hatte ich nicht. Wir hatten gemeinsam gelebt von dem Gehalt meiner Frau und ich war als Student ohne BAföG und von einem Tag auf den anderen hatte ich weder noch. Als Student durfte ich weitermachen. Ich hatte die Erlaubnis, noch das letzte Jahr Theologiestudium zu machen. Ich wollte es einfach fertig haben wollen. Ich wollte nicht abbrechen. Ich wollte auch mit der Perspektive, dass da nie wieder was draus wird, zumindest es wagen, bis zu Ende zu gehen. Wobei der Gang aufs Gelände der Ausbildungsstätte jedes Mal neu so ein Gang nach Canossa war oder was auch immer, oder ein Spießrutenlaufen, weil ich war eben der, du weißt schon, und da redet man ja nicht so drüber, dem die Frau abgehauen ist. Das war elendig, das war richtig, richtig schlimm. Und dann saß ich da auf meinem Schaukelstuhl, guckte nochmal in den Resten der gemeinsamen Wohnung rum, die wir gerade 3 Jahre lang hatten, guckte in den Resten meines Lebens rum, denn ich war 25 Jahre alt, aber mir war klar, das war's. Mein Leben war zu Ende zu einem Zeitpunkt, bei dem es bei den meisten eigentlich erst richtig anfängt. Und ich hatte keine Perspektive. Für die Partnerschaft keine, für den Beruf keine. Und auch bei den Freunden war das natürlich so, dass gemeinsame Freunde auch hin und her gerissen waren, weil sie beide mochten und naja, und wie geht's weiter und was macht man? Und bis dahin einfach nicht zu wissen, wo ich wohnen würde, wie es weitergehen würde, wie ich finanziell über die Runden komme. Und mir war nur klar, ich kann 2 Koffer mitnehmen und gehe zu einer Bekannten, die hat noch ein Zimmer frei, da könnte ich für 2, 3 Monate unterschlüpfen. Und so saß ich dann diesen Abend in diesem Schaukelstuhl. Es gibt manchmal so Situationen im Leben, da hat man auch kein Zeitgefühl. Vielleicht kennt ihr das. Ich saß da und ich dachte nur, mehr allein kann ich nicht sein als in diesem Augenblick meines Lebens. Frustrierter, enttäuschter, ohne Perspektive, tiefer kann es eigentlich nicht gehen. Und irgendwann gab es auch so einen Punkt, wo ich merkte, auch in diesem Schaukelstuhl, die Zeit verging, das war fast wirklich wie in Trance, dass ich irgendwie merkte so, das ist vermutlich der Tiefpunkt. Und das war ganz spannend, weil je länger ich dann darüber nachdachte oder nachspürte und auch dachte, ja, das ist der Tiefpunkt. Das heute Abend, hier 23 Uhr, ist der Tiefpunkt. Ab morgen wird es vermutlich wieder leichter. Allein diese Wohnung verlassen zu haben, die Sachen untergestellt zu haben, vielleicht sich aufzumachen zu neuen Dingen, ist schon wieder ein neuer Anfang, ein Neubeginn. Und so erlebte ich mich, emotional, ohne jetzt dafür Worte zu haben in dem Augenblick, genauso in einem so tiefen, finsteren Tal des Todes. Und ich fühlte mich mutterseelenallein. Kein Freund war da, kein Anruf, nichts. Und genau dieser Situation des so alleingelassen Fühlens, alleingelassen Seins, hatte ich auf einmal das Empfinden, als ich da saß, als wäre ein Mensch hinter mir, einen halben Schritt, einen Schritt rechts hinter mir, mit einer ganz sanften Hand auf meiner rechten Schulter. Das war rein emotional gefühlt. Es gab keinerlei Beweisführung, die ich bringen könnte für dieses Bild, für dieses Gefühlen. Vielleicht ist es sogar meine religiöse Vorgeschichte, die das dann in meiner Seele hat hochkommen lassen. Es hätten aber auch andere Bilder sein können. Aber es hat gewirkt. Weil ich für mich spürte, als ich dort saß und dieses Bild erlebte, in der Dunkelheit den nächsten Schritt zu gehen, für mich spürte, da ist jemand dezent hinter mir, aber er ist da. Und seine Hand ist da, und wenn ich will, kann ich sie spüren. Und dann dachte ich mir auch für einen Augenblick nach dem Motto, und, wie wäre es mal mit ein bisschen mehr Action, so nicht nur so eine sanfte Hand auf der Schulter, so einen halben Schritt hinter mir. Und gleichzeitig merkte ich mir, nee, das würde ja gar nicht gehen. Wenn der jetzt auch noch anfangen würde zu sabbeln, dann würde ich die Krise kriegen. wenn der jetzt irgendwelche klugen Sprüche bringen würde, Kopf hoch und wird schon wieder oder hast du nicht gesehen, ich merkte, da würde ich die Krise kriegen, das geht gar nicht. Und ich merkte, auch wenn ich es im Augenblick schwer aushalten konnte, das, was mir da gerade widerfuhr, war das Beste, was mir widerfahren konnte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, brauche ich mir keine Sorge machen, denn deine Gegenwart begleitet mich. Du bist da. Für mich war das sehr spannend, weil es waren einige Stunden, die ich da verbrachte. Irgendwann verließ ich diesen Schaukelstuhl und ging ins Bett. Aber für mich war das ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich verstanden hatte, was passiert, wenn ich am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen bin. Wenn ich mit 25 eine Ahnung habe, dass es vermutlich nicht mehr viele Situationen meines Lebens geben wird, wo ich so tief unten bin. Da war ich, ganz unten. Und bis heute hat es sich bewahrheitet. Tiefer bin ich noch nicht gerutscht. Und wenn ich noch einmal eine solche tiefe Verlassenheit kommen würde, würde ich mich sofort an die Erfahrung erinnern, die ich vor 20 Jahren hatte. Weil ich weiß, und das hat sich in meiner Seele im positiven Sinne eingebrannt, dass ich ihn wieder erleben würde und dass ich wieder spüren würde, dass er mit mir geht und dass er als jemand, der mit mir geht, auch weiß, an welchen Stellen es sich nicht schickt, zu schwätzen, sondern einfach da zu sein. Und dass in diesem Dasein etwas liegt, was trägt. Ich habe dann ein halbes Jahr später die Predigt gehört, wo ein Prediger eben diesen Unterschied brachte zwischen der dritten Person und der zweiten Person. Und ich glaube, er hat selten in seinem Leben so beglückte Predigthörer erlebt. Ich guckte ihn auch strahlend an, was ihn eindeutig irritierte. Das war anscheinend nicht so gewöhnt. Aber weil ich einfach für mich verstanden hatte, danke. Da wurde für mich das Bild rund, da wurde für mich nochmal ein biblischer Text, der mir deutlich machte, was mir passiert war. Und da war etwas, wo ich auf einmal wusste, ich hätte am liebsten gesagt, hallo, ich kann dazu was sagen. Genau das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, dass aus dem Er das Du wurde. Und dass der Kontakt so gut, so dicht, so kurz, so knapp war, wie zwischen Freunden, die kein Wort reden müssen, wenn sie sich angucken, aber sofort wissen, was in dem anderen vorgeht. Und dass das der tiefste Inbegriff von Freundschaft ist, nicht reden zu müssen, nicht schwätzen zu müssen, aber zu wissen, ich bin für dich da. Das war toll. Und das war etwas, was ich für mich, für meine Ewigkeit, also die ich erlebe, für alle Ewigkeit, auch verbinden wird, verbunden bleibt, und für mich ein Geschenk ist. Und deswegen auch für mich es nicht gefährlich klingt und nicht schmerzvoll klingt, an die eigenen Grenzen geführt zu werden, in die eigene Dunkelheit geführt zu werden. Weil ich habe sie durchlebt. Ich habe sie durchschritten. Und Jahre später las ich eine Werbung von Coca-Cola, die sich für mich auch noch mit diesem Psalm und diesem Erleben verbunden hat. Da führte nämlich Coca-Cola das erste Mal nach der Glasflasche eine PET-Flasche ein. Und sie wurde beworben mit dem Slogan Coca-Cola, unkaputtbar. Diese Flasche war unzerbrechlich. Und das fand ich ein tolles Bild, wo ich dachte, das ist doch genau die Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Ich bin unkaputtbar. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil ich beschützt bin und das für mich gespürt habe. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht rational beweisen. Ich kann nicht sagen, das wirst du genauso erleben. Aber ich kann sagen, ich habe es für mich gespürt und es hat mich genährt und es hat mich gekräftigt. Und es hat in mir eine tiefe Beziehung mit dem lebendigen Gott geschaffen, die bis heute Grundlage meines Lebens ist, für die ich dankbar bin. Es ist für mich eine Grundlage, die es mir dann auch relativ leicht macht, mit Menschen in die tiefsten Krisen ihres Lebens hinunterzugehen. Sie machen mir keine Angst, diese Krisen anderer Menschen. Das Elend macht mir keine Angst. Und egal, was ich in diesem Leben auch als Seelsorger erlebt habe, konnte ich damit hineingehen und hinuntergehen, weil ich wusste, wo ich dort bin. Weil ich wusste, was passiert. Weil ich wusste, wer dort ist. Das ist für mich eine tolle Erfahrung. Und für euch eine Frage und eine Einladung, ob ihr es schon erlebt habt, ob ihr eure eigenen Bilder und Erlebnisse habt, von denen ihr aber dann erzählen solltet, damit andere davon erfahren. Weil das eine tolle, eine wichtige Erfahrung ist. Oder B, ob ihr darüber nachdenkt, wieder alle realistischen Dinge, kognitiven Beziehungen oder was auch immer, oder Glaubenssätze, wie ihr euch einlassen könnt, ein solches Bild einmal machtvoll, kraftvoll in eurem Leben wirken zu lassen. Emotional. Um zu sehen, wie es euch damit geht. Vielleicht lest ihr in den nächsten Tagen im Psalm 23. Und vielleicht versteht ihr dann auch nach dieser Rede und nach diesem Beispiel, das ich von mir selber erzählt habe, warum Menschen, die das dann einmal für sich so erlebt haben, auch dann ganz fröhlich den Blick in die Ewigkeit haben. Die letzten beiden Sätze des Psalms sind ja raus aus dem Bild bis ans Ende des eigenen Lebens. Mit einer ganz großen Sicherheit und Gewissheit. Menschen, die in der Tiefe die Gottesbegegnung erlebt haben und für sich ankern konnten, haben, glaube ich, eine viel gelassenere Beziehung zum eigenen Ende, zur eigenen Endlichkeit. Weil sie dann wissen, wie ich es für mich auch erfahren habe, es ist gut. Es ist wirklich okay. Und selbst in der Stunde des eigenen Todes wird da nichts anderes sein als eine Dunkelheit, die mich vielleicht traurig macht, eine Tiefe, die mich traurig macht, aber eben auch genauso die Erfahrung, dass die Hand wieder da ist, die alles kennt und weiß, nicht schwätzt, sondern einfach mich berührt und mich trägt. Ich wünsche es euch, ich wünsche es uns, solche Erfahrungen, solche Herausforderungen, und dann lasst uns darüber reden. Amen. Wir wollen gleich das Lied singen, Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Aber vorher möchte ich mit uns beten. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für diesen Psalm Davids, für diese Worte, für diese Gedanken und Bilder, die David vor mehr als 3000 Jahren niedergeschrieben hat. Ich möchte dir danken, dass wir dabei so tief in seine Seele gucken können, so tief etwas spüren können und herausgefordert werden, selber darüber nachzudenken. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für diese Einladung, die ein solcher Psalm für uns heute bedeutet, dass du nach wie vor genauso uns einlädst, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt, damit wir genau diese Erfahrung machen können, geborgen zu sein in dir und einen Bruder haben, der mit uns geht, der selber durch Elend und Tod zur Auferstehung gekommen ist. Und so bitte ich dich auch, Herr, dass wir diese Erfahrung machen und dir trauen können, dass wir nicht alleine sind, sondern begleitet werden, dass es jemanden gibt, der uns sieht und beschützen wird und auf uns Acht gibt. Und wenn jemand unter uns sein sollte, den es in diesen Tagen ganz persönlich betrifft, dann bitte ich dich darum, Herr, sei du ihm, sei du ihr nahe und mach du uns aufmerksam und sensibel, diese Menschen nicht alleine zu lassen. Und so wünsche ich uns, Herr, dass es konkret wird, dass es erfahrbar ist für uns und dass wir davon erzählen, was wir mit dir und deiner Begegnung mit deinem Kontakt erleben. Amen.
Thank you.
noch einiges an Informationen weiterzugeben, was unser Gemeindeleben in der kommenden Zeit betrifft. In dieser Woche gibt es zum Beispiel keine Geburtstage. Ihr müsst also nicht daran denken, irgendjemanden anzurufen, eine Karte zu schreiben oder so. Alles unnötig, alles easy. Mal gucken, wie es nächste Woche ist mit den Geburtstagen. Von 9 Uhr bis 9.15 Uhr gibt es wie immer von Montag bis Freitag die Möglichkeit, im Raum der Stille nebenan miteinander zu beten. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und mitzubeten. Morgen um 15 Uhr trifft sich wieder der Seniorenkreis Ü55 und um 19.30 Uhr treffen sich die Frauen zur Frauensache. Gibt es da noch mehr zu sagen? Also, morgen gibt es dazu mehr zu sagen. Lasst euch überraschen. Und herzliche Einladung an alle Frauen. Dann, eine nächste Möglichkeit, auf Reisen zu gehen, gibt es vom 19. bis 21. September. Wir wollen eine Gemeindefreizeit erleben im Oderland-Camp. Und wir haben in der letzten Woche zusammengesessen und mal so überlegt, was wir denn machen könnten. Ich behaupte mal, dass wir viel Spaß miteinander haben werden. Und Anmeldungen sind noch bei Volker Tepp möglich. Was ich vergessen habe, ist, wie viel kostet es denn?
Gar nichts. Gar nichts. Wenn ihr zwischen 0 und 3 Jahren alt seid. 20 Euro, wenn ihr zwischen 3 und 10 Jahren alt seid. 40 Euro, wenn ihr zwischen 10 und 17 seid. Hierbei bitten wir um Vorlage des Personalausweises bei strittigen Fällen. Und die, die über 17 sind, also volljährig sind, die werden mit 60 Euro dabei sein, inklusive Vollverpflegung, wobei Erwachsene bitte eigene Bettwäsche mitbringen müssen. Das sollten wir nicht vergessen. Freitagnachmittag bis Sonntagmittag ist der Termin, den wir haben. Am Samstagvormittag wird es ein Bibliodrama geben. Und zwar werden wir dort gemeinsam den Text erarbeiten und erspielen von der Auferweckung der Tochter des Jairus. Und als Zwischensequenz darin auch die Erfahrung einer Frau mit Blutfluss, die von Jesus geheilt wird. Am Sonntagmorgen, auch das sei erwähnt, gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst, den wir nach der Formel 1. Korinther 14, Vers 26 gestalten wollen. So oft ihr aber zueinander kommt, so bringe ein jeder etwas. Einer ein Psalm, ein Lied, ein Gebet, eine Lehre und das, was ihr habt, das teilt miteinander. Das wollen wir am Sonntag miteinander erleben. Am Samstagnachmittag geht es in die Natur und wir werden eine ganze Reihe von Dingen erleben, vermutlich auch eine eigene Olympiade. Wir sind ja in einer Situation, wo wir das gestalten und erleben, was also jetzt hier in China passiert, das kann man doch sicher auch übertragen. Wir haben da, glaube ich, ein paar ziemlich lustige Ideen, die dazu führen könnten, dass unser Zwerchfell nach dem Wochenende auch ein paar Tage oder Wochen Ruhe braucht. Also allein beim Vorbereiten der Vorbereitung hatten wir bereits so viel gelacht, dass es fast schon unverschämt war. Also wir glauben tatsächlich, es könnte eine ganz lustige Zeit werden. Für die Kinder gibt es mehrere Blöcke mit Betreuung, am Samstag und am Sonntagvormittag. Ansonsten werden die Kinder mit dabei sein. Das heißt also, die werden nicht weggepackt und extra komplett betreut die Zeit über. Und wir werden gucken, auch in kleineren und größeren Gruppen immer wieder auch Sachen zu machen, wo die Kinder bewusst mit uns zusammen sind. Denn die sind ein wichtiger Teil in Betania. Haben wir was vergessen? Ach ja, also, ja, wir haben 40 Plätze reserviert, wir haben im Augenblick 37 Anmeldungen. Also wir haben natürlich auch noch eine Warteliste, das heißt, wir hoffen auch noch aufstocken zu können auf 50. Aber wer also sicher sein möchte, heute schon sicher sein möchte, dass er dabei ist, sollte sich nach dem Gottesdienst sehr zügig bei mir melden.
Und die Fahrzeit ist auch ganz überschaubar, wie ihr hier nämlich auf der Karte seht. Es ist nicht wirklich weit weg. Ich glaube, eine gute Stunde, oder? Gute Stunde, ne? Also in Richtung Polen. Weitere Informationen gibt es per Mail und auch in den nächsten Gottesdiensten.
In den nächsten Tagen gibt es noch eine E-Mail, die ihr dann vielleicht auch nutzen könnt. Und wenn ihr jemanden habt, wo ihr denkt, das wäre eigentlich jemand, der würde in Betania einen Ort finden, der gut für ihn wäre oder gut für sie wäre, gibt es auch die Möglichkeit, solche Leute einzuladen. Und nach dem Motto, willst du mal die Gemeinde kennenlernen, unverbindlich, ungefährlich, komm mit. Das sind gerade mal knapp 2 Tage, das tut nicht weh, ist doch ganz schön. Allerdings weise ich darauf hin, dass der Ausstattungsstandard nicht deutschen Hotelnormen entspricht, sondern eher Freizeithäusern. Das heißt, eine gewisse Leidensbereitschaft und Schmerzunempfindlichkeit sollte man mitbringen und an alte Jugendherbergszeiten denken. damit also die Enttäuschung nicht zu groß wird. Also das Highlight ist nicht die Unterkunft und Verpflegung, sondern das, was ihr mit Leuten aus Betania erleben werdet.
Alles klar. Freitag um 10.30 Uhr für Kinder von 0 bis 3 Jahren eine Kinderkrabbelgruppe und diesmal mit einem ganz besonderen Act, wo auch werdende Mütter gerne vorbeikommen können, die Esther kommt und bringt Kinder-Tupper-Sachen mit. Also ihr seid herzlich eingeladen, bitte sagt mir heute Bescheid, damit die Esther die entsprechende Anzahl von Gastgeschenken mitbringen kann. Man muss nichts kaufen, man kann auch einfach so kommen, man muss auch nicht an der Tupper-Party teilnehmen, die ist einfach da, man kann sich das Zeug angucken, aber der Erlös dieser Tupper-Party geht an die Gemeinde. Also wenn ihr auch sonst noch was bestellen wollt, meldet euch bei mir. Wie gesagt, der Erlös, das was sozusagen die Gastgeberin bekommt, wer das kennt, geht sozusagen zugunsten der Gemeindeküche.
Also doch viel Einkommen.
Dürft ihr gerne auch erwähnen, weil, ja, damit es hier was klar.
Den Gottesdienst gestaltet hat heute Volker Tepp an der Gitarre und in der Predigt. Mein Name ist Dorothea Gützko. Nach dem Gottesdienst gibt es zum einen die Chance, den Raum der Stille zu nutzen, um den Gottesdienst noch einmal nachklingen zu lassen oder gleich in den Sonnenschein auf den Hof zu gehen, zu Kaffee und Tee und einem Mittagessen. Antje Roll hat heute für uns gekocht. Apropos Mittagessen, wer auch gerne mal kochen möchte in der Küche, hängt eine Liste, der kann sich da gerne eintragen. Jetzt wollen wir das Segenslied singen.
Gott, unser Vater, mit dieser Gewissheit, wie es der Psalm 23 von David zum Klingen bringt, mit dieser Gewissheit, wie es dieses Lied beschreibt, stehen wir vor dir und bitten dich um die Erfahrung, dass sich das immer wieder neu oder vielleicht auch erstmalig bei uns ereignet. Und dass wir das erleben und erfahren, dass das geht, dass das trägt, dass du da bist. jenseits aller Gedanken und allen Denkens, wir diese Erfahrung machen, dass deine Gegenwart uns berührt und verändert. Du kennst die Grenzen unserer Kraft und Möglichkeiten. Du kennst die Punkte, an denen wir nicht rüber und nicht weiterkommen und auch leiden. Du kennst die Bedrohungen, die uns einfach ängstigen und sorgen. Und dort bitte ich dich, dass wir die Erfahrung deiner Kraft, deines Segens, deiner Dynamis erleben. Und Jesus Christus als unseren Bruder, der mit uns geht. Und der Friede Gottes, der eben wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Ihr habt noch eine kurze Zeit, den Gedanken nachzuhängen und ausklingen zu lassen, während des Musikstücks, das wir hören, und dann die herzliche Einladung zu Tee, Kaffee und lecker Essen.